Preist dem Herrn. Was mir auf dem Herzen brennt, ist natürlich ganz klar. Ich möchte, dass jeder ein Evangelist wird. Ist doch ganz klar. Ist doch ganz klar. Es ist erstaunlich, dass im Neuen Testament so wenig Evangelist genannt wurden. Nur einer. Philippus. Nur einer. Ich habe viel drüber nachgedacht. Ist der Dienst denn so unwichtig? Wie viele Apostel gab es? Wie viele Evangelisten? Und dann ging mir ein Licht auf. Der Philippus wurde nur Evangelist bezeichnet, um ihn von Philippus, dem Apostel, zu unterscheiden. Sonst wäre das vielleicht auch da noch nicht einmal geschehen. Der Grund? Alle waren Evangelisten. Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein, ihr alle. Und das ist evangelistischer Dienst. Timotheus wird als Bischof anerkannt. Und was sagte Paulus zu ihm? Tu das Werk eines Evangelisten. Petrus hat Tausende zu Jesus geführt, wurde aber nie Evangelist genannt. Paulus wurde nicht Evangelist genannt. Aber sie alle taten das Werk eines Evangelisten. Wir müssen alle eine evangelistische Bürde auf dem Herzen tragen, um anderen Menschen von Jesus zu sagen und sie zu Jesus zu führen. Amen. Ist das nicht wahr? Jetzt um Ämter und alles das, wenn es dir jetzt, ich bin das, du bist das, ach, du bist sogar das, du liebe Zeit. Als ob das im Reich Gottes Karrieren gibt. Es gibt keine Karrieren. Im Reich Gottes ist es nicht eine Frage der Position, sondern der Funktion. Wie am Leib. Ich kann doch nicht sagen, dass mein Arm mehr wert ist, weil er über dem Bein ist. Das ist ein Körper. Der braucht Arme, der braucht Beine und sonst ist er unvollkommen und kann nicht richtig funktionieren. Und im Leib Christi ist das genauso. Funktion geht vor über Position. Und Jesus hat gesagt, wir sollen uns nicht Meister nennen lassen. Und wir sollen nicht über den Glauben anderer Christen herrschen. Und er hat auch gesagt, dass der Niedrigste der Höchste ist. Im Reich Gottes ist das alles genau umgekehrt. Alles genau umgekehrt. Jesus Christus herrscht als König. Er ist das Haupt seines Leibes. Und wir sind die Glieder. Lob und Dank sei dem Herrn. Möge Gott Gnade schenken, dass wir alle Evangelisten werden. Und ausgehen, wenn auch nicht nach Afrika oder nach Asien oder nach Südamerika oder wo. Aber dass wir ausgehen, auch an die Hecken und Zäune, um anderen zu sagen, wer Jesus ist und dass Jesus rettet und frei macht. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Das ist auch das, was mir so auf dem Herzen hier am heutigen Morgen liegt. Ihr hört heute Altes, ihr hört heute Morgen Neues. Ich bin sicher, dass es ein Wort des Herrn ist für diese Stunde. Matthäus 14 und ich lese ab Vers 25. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Das ist die eine Bibelstelle, aber ich habe zwei und noch ein paar mehr. Markus 16, Vers 15. der Missionsauftrag. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Was mich an diesen beiden Bibelstellen, die ich eben gelesen habe, die Verbindung, die ich hier heute Morgen sehe, sind zwei Worte. In Matthäus sagt Jesus, komm. Und in Markus sagt Jesus, geh. Kommen und gehen. Einmal sagte er, komm. Und bevor er gen Himmel fuhr, sagte er, geh. Das heißt, so nehme ich an, dass wir erst einmal lernen müssen zu kommen, wenn Jesus sagt, komm. Und wenn wir das gelernt haben, dann kommt die zweite Lektion, dann müssen wir lernen zu gehen, wenn Jesus sagt, geh. Und das will ich etwas mehr ausleuchten. Die Jünger waren allein im Boot. Allein, nur deswegen allein, weil Jesus nicht da war. Und wenn man Jesus nicht da ist, ist man einsam. Was sind schon 12 Jünger, wenn Jesus nicht da ist? Sie waren allein. Aber sie waren nicht nur allein, es war auch noch stürmisch und es war dunkel. Es war Nacht. Es war alles so komprimiert, schrecklich, unheimlich. Und als in der vierten Stunde heißt es da, mit einem Mal schaut einer der Jünger über das Wasser und er erstarrt vor Schrecken. Er sieht eine menschliche Silhouette, die dort über das Wasser gleitet. Er alarmiert seine Mitjünger. Sagt, siehst du das auch oder sehe ich Gespenster? Doch, ich sehe das auch. Ganz klar. Sie schrien vor Furcht, mit einem Mal glaubten die Jünger wieder an Gespenster. Dann aber kam eine Stimme über das kochende Wasser. Hallo, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus ist hellwach, er hat die Stimme Jesu gehört, er wusste, das ist die Stimme Jesu. Aber er konnte ja Jesus nicht sehen und deswegen war er sich nicht sicher. Das gefällt mir so gut hier an dieser Passage. Hört gut zu. Petrus erkannte die Stimme als die Stimme seines Jesus, konnte ihn aber nicht sehen und deswegen war er sich nicht sicher, ob dieser Jesus jetzt sein Jesus ist. Und dann lief sein Gehirn wie ein Computer und er hat gesagt, ich muss jetzt schnell einen Schnelltest machen. Einen narrensicheren Schnelltest, um zu prüfen, ob es mein Jesus ist. Die Stimme stimmt, aber ich kann ihn nicht sehen. Wir wissen ja heute, dass Jesus auf dem Wasser gehen kann, aber damals war das noch nicht bekannt. Das war ganz am Anfang. Das war das erste Mal, dass Menschen das sahen. Also wir verzeihen den Jüngern, dass sie das nicht so schnell kapiert haben. Okay. Da hat der Petrus gesagt, wie kann ich einen Schnelltest machen? Einen narrensicheren Schnelltest, um zu sehen, ob es mein Jesus ist. Und dann hat Petrus zu sich selber gesagt, so wie ich meinen Jesus kenne, wenn man ihn um etwas Unmögliches bittet, dann macht er es möglich. So. Hier heißt es denn, das ist ganz klar, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist. Also er war sich nicht sicher, okay? Ich will nur, dass das hier ganz klar biblisch fundiert ist. Er sagt, Herr, wenn du es bist. Er war sich nicht sicher, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dahinter stammt sein Kalkül, wenn das mein Jesus ist, dann bitte ich ihn um etwas Unmögliches und dann macht er es möglich. Petrus, mit anderen Worten, Petrus forderte Jesus heraus, ihn herauszufordern. Hat er das getan, ja oder nein? Ja. Die Antwort kam über die Wellen und das zischende Meer. Ein Wort. Komm. Komm. K-O-M-M. Komm. Petrus schwingt sich über die Bootsreling. Die Jünger im Boot wollten ein Platschen hören. Und dabei hörten sie das nicht, sondern so ein ganz stumpfes Geräusch. Und Petrus ging auf dem Meer. Halleluja. Ich habe mich öfters gefragt. Jesus hat nicht gesagt, Petrus, komm. Er hat gesagt, komm. Alle 12 hätten kommen können. Alle 12 hätten kommen können. Und alle 12 hätten ein Wunder erlebt. Aber nur einer sprang. Und so ist das auch oft in unseren Gemeinden. Alle hören, aber nicht alle springen. Wenn Jesus ruft. Jesus war etwas vorsichtiger, als er auf dem Friedhof war, um den Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Da hat er nicht gesagt, kommt heraus, da wäre der ganze Friedhof gekommen. Da sagte er, Lazarus, komm hervor. Und nur Lazarus kam. Aber jetzt im Boot hätten alle kommen können. Und wisst ihr, was ich in meinem Herzen glaube? Keiner ist hier heute Morgen per Zufall. Und Jesus ruft zu dir über die Wellen. Und trotz all deiner Ängste, und wer weiß, mit welchen Problemen du hier sitzen magst, lass doch die Wellen zischen, lass das Meer kochen, lass die Dämonen heulen. Jesus ruft, komm. Jesus ruft, komm. Oh, Halleluja. Und wenn er ruft, dann spring. Nummer 2, ich habe immer gedacht, der Petrus ist auf dem Wasser gegangen, bis ich selber mal probiert habe. An Ort und Stelle, dort am selben Ort. Ich war mit 2 meiner afrikanischen Evangelistenbrüder im Heiligen Land und haben wir gesagt, so, also heute wollen wir auf dem Wasser wandeln. Hatten uns aber vorsichtshalber schon Badehosen angezogen. Ihr könnt euch denken, was passiert ist. Wir sind prima geschwommen. Ich hörte dort von einem amerikanischen Touristen, der wollte das Galiläische Meer überqueren und sagte zu einem israelischen Bootsmann da, er möchte ihn doch rüberfahren, wie viel das kosten würde. Er sagte $500. Nee, ich sagte, ich will das Boot doch nicht kaufen. $500. Also der ließ nicht mit sich handeln. Er wollte $500 oder gar nichts. Ja. Dann sagt der Tourist, jetzt weiß ich, warum Jesus auf dem Wasser wandelte. Der hatte nicht die $500. Okay, Spaß beiseite. Zurück. Petrus sprang über die Bootsreling und landete auf festem Boden. Kein Planschen. Aber Wasser trägt uns nicht. Das wissen wir alle. Das sind die physikalischen Gesetze. So. Worauf ist Petrus gegangen? Und da wurde mir eines Tages, schon vor langer Zeit, wurde mir klar, Der Petrus ging nicht auf dem Wasser, sondern der Petrus ging auf dem Wort, das aus dem Mund Jesu gekommen war. Komm. Einen Fuß setzte er auf das K, den anderen auf das O, M, M, K, O, M, M, K, O, M, M, K, O, M, M. Gottes Wort ist der Träger. Gottes Wort ist der Träger. Ob Wasser, ob Luft, ob Zeit, ob Ewigkeit, ob Unmöglichkeit. Gottes Wort ist der Träger. Gottes Wort gilt. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Halleluja! Wir müssen lernen zu kommen, wenn Jesus sagt, komm! Und heute Morgen ruft dir Jesus zu, komm! Und wenn du darauf eingehst, dann wirst du auch sehr bald zu lernen zu gehen. Und dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das kann ich dir schon jetzt sagen, aus eigenem Erleben. Halleluja! Amen. Wird hier jemand gesegnet heute Morgen? Amen. Noch ein, zwei Punkte, dann mache ich weiter. Über das Kommen. Also ich möchte hier euch allen einen guten Rat geben. Wenn hier jemand ist, der heute springen will, dann sollte er vorher nicht die anderen Jünger im Boot konsultieren. Okay. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Wer springen will, konsultiere nicht die, die im Boot bleiben. Jesus ruft von draußen. Und wir müssen gehen. Der Meister ruft. Das war ein völlig unbekanntes Element im Sinne von Spaziergang. Sowas hat's noch nicht gegeben. Aber Jesus hat gerufen. Gott ist da drin und das Boot schaukelt. Wenn einer springt, schaukelt das Boot. Und die Insassen der Boote mögen das Schaukeln nicht. Huch! Doch nicht schaukeln! Wir kippen! Petrus sprang, egal was, das Boot schaukelte und die Jünger waren erschrocken, aber er ging auf dem Wasser Jesus entgegen. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Dann hat ja Petrus einen Fehler gemacht, das haben wir ja gerade gelesen. Er hat neben einen Buchstaben getreten. Da kam eine große Welle und dann hat er das M verpasst. Und sackte weg. Und schrie, Herr, hilf! Was mir so gut hier gefällt, ist, da steht, sogleich aber streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn. Stellt euch das mal vor. Der Petrus sackte weg. Schreit, Herr, hilf! Sogleich packt ihn Jesus, hebt ihn hoch. Und dann schimpft er ihn aus. Er hat nicht gesagt, das ist meine Lektion, die du da zu lernen hast. Also, ich warte jetzt mal 5 Minuten, bis ich dir helfe. Nein, nein. Wenn wir mal in Bedrängnis kommen, ist Jesus immer da. Sogleich. Erst packt er dich. Erst hebt er dich. Und dann korrigiert er. Das ist Jesus. So kennen wir ihn. Stimmt das? Halleluja. Er liebt dich. Er hilft dir. Er will dir helfen. Komm! Ja, wir lesen ja, dass Jesus dann mit Petrus zurück ins Boot ging. Das lesen wir ja. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus sich dann da ins Boot setzte. Vielleicht neben den Johannes. Und der Johannes sitzt neben dem Petrus und macht so. Und sagt, Petrus, bist du etwa nass? Petrus war ja ein grober Mann. Vielleicht hat er gesagt, halt's Maul. Johannes, ich mag nass sein, aber ich habe gelernt, Jesus zu vertrauen. Halleluja! Ja, Weintränen sind erlaubt. Das ist erlaubt, aber wir haben gelernt, Jesus zu vertrauen. Und wenn ich zurückschaue auf mein eigenes Leben, dann kann ich sagen, es gab da immer Stellen, an denen ich mich auf Jesus warf. Und ich sagte, ich habe gelernt, dir auch in dieser Situation zu vertrauen. Ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Das ehrt Gott. Und dann hebt er uns auf eine höhere Ebene, von Ebene zu Ebene, von Glauben zu Glauben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen. Also, Jesus rief, komm. Petrus lernte zu kommen, als Jesus ihn dazu aufforderte. Das ist wichtig. Und ich sage euch allen, alle, die ihr hier sitzt, alle, die ihr hier seid, oder alle, die mich auf Band hören oder auf Video sehen, du musst es lernen, Gott zu vertrauen. Das ist Grundvoraussetzung, von ihm gebraucht zu werden. Ich vertraue Jesus. Halleluja. Gegen alle Ängste, gegen alle Bedenken, gegen alle Bedenken. Ich sitze manches Mal und unter Gruppen von anderen Pastoren und Pfarrern und manchmal die Gespräche, die da gehalten werden, die betrüben mich. Ich höre nur Unglauben, nur Unglauben, nur Unglauben. Manches Mal, nicht immer. Nur Unglauben! Und ich habe mir geschworen, schon vor vielen Jahren, ich werde nie wieder jemand in seinem Unglauben trösten. Nie wieder. Nie, nie wieder. Das hilft niemand. Das Evangelium hat eine andere Stimme. Nicht schau nach unten und analysiere das deinen Feind, sondern lasset uns aufschauen auf Jesus. Dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Treu ist, der euch ruft. Er wird es auch tun. Diesem Jesus folge ich. Und sehe ihn am Werk. Und mein Jesus ist dein Jesus. Halleluja. Und wir sind auf demselben Glaubensweg und auf demselben Lebensweg. Such keine Entschuldigungen. Das heißt noch lange nicht, dass ich alles erklären kann. Ich kann gar nicht alles erklären. Warum dies, warum das, warum das, warum ist der nicht gesund geworden und warum ist die Person gestorben und warum dies und warum? Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Wie soll ich das wissen? Ich bin doch nicht Gott, aber Gott weiß. Aber eins habe ich gesagt, wenn ich für 10 Kranke bete, und die 10 Kranken werden nicht gesund, dann bete ich für den 11., als ob alle 10 gesund geworden wären. Und ich will euch sagen, warum. Weil egal was, Gottes Wort bleibt dasselbe. Gottes Wort bleibt dasselbe. Es verändert sich nicht. Und auf diesem Wort gehe ich. Und auf diesem Wort bleibe ich. Wer auf Gottes Wort bleibt, der bleibt trocken. Halleluja. Amen. Ich bleib auf Gottes Wort. Ja, aber, wieso, weshalb? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass Jesus gesagt hat, für solche Fälle ganz spezial, hat er gesagt, gesegnet ist der, der sich nicht an mir ärgert. Ich habe mich entschlossen, mich über das zu freuen, was Jesus tut, und habe mich entschlossen, mich nicht über das zu ärgern, was er noch nicht getan hat. Wir beten weiter, wir vertrauen weiter und wir glauben, dass er es tun wird. Amen. Und ich hoffe, dass dir das eine kleine Hilfestellung ist in deinen eigenen Prüfungen und Proben. Jesus verspätet sich nicht. Er kam angeblich manches Mal zu spät, auch als der Lazarus krank war. Und er es kam, nachdem er schon 4 Tage beerdigt war. Das war für die Leute ein zu spät. Und doch leuchtete die Herrlichkeit Gottes über diesen Friedhof da. In so herrlicher und wunderbarer Weise. Jesus macht alles wohl. Wir lernen zu kommen, wenn er sagt, komm. Wir lernen, ihm zu vertrauen, wenn er sagt, vertraue mir. Und wir wollen nie uns selber im Unglauben trösten oder irgendeinen anderen. Sagen wir mal ein kräftiges Amen dazu. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich werde hier selber gesegnet. Also wenn euch meine Predigt nicht gefällt, das würde mir sehr leid tun, aber mir gefällt sie gut. Oh, ich werde gesegnet. Halleluja. Preis dem Herrn. So, wie bei einem Fußballspiel, wenn die Mannschaft sich aufwärmt oder wie nennt man das? Anwärmt, aufwärmt. Dass die Muskeln warm werden, so dass wenn sie, wenn das Spiel losgeht, dass die so wie eine Feder springen können. Da muss der Körper erst einmal sich so ein bisschen, muss er aufgewärmt werden. Dieses Kommerlebnis des Petrus war nur die Aufwärmphase für das Geh-Erlebnis der Jünger. Halleluja. Das war nur das Warmwerden für große Dinge. Ja, also ich meine, ich könnte jeden Tag auf dem Wasser wandeln, aber dadurch würde die Welt nicht gerettet werden, nicht? Ich würde mir ein paar Dollar sparen, dass ich kein Boot mehr brauche, aber ansonsten wird das mir nicht sehr viel bringen. Jesus sagt, geh. Derselbe Jesus, der komm gesagt hat. Und einer aus 12 sprang. Der ist heute Morgen hier und sagt, geh. Gehe hin in alle Welt und verkündige das Evangelium aller Kreatur. Das ist der größte aller Aufträge. Ich weiß, dass wir alle gerne auf dem Wasser gehen wollen und alle gerne Berge versetzen wollen. Stellt euch einmal vor. Hier wäre jemand mit solch großem Glauben, dass er die Alpen nach Holland versetzt. Ich glaube, die Bayern, die würden den Mann nicht beklatschen, den würden sie vor Gericht ziehen. Nee, solche Berge, die brauchen wir gar nicht zu versetzen. Der liebe Gott hat nicht gewollt, dass wir die Landschaft, jede Generation von Gläubigen die Landschaft verändert. Aber wir versetzen die Berge des Unglaubens. Und der Nöte und der Probleme in Jesu Namen. This mountain shall be removed. Die Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Und hier kommt Gott, hier kommt Jesus und sagt, okay, bis jetzt hat's ganz gut geklappt. Du bist zwar nass geworden, aber es hat gut geklappt. Und jetzt ist es Zeit, hinauszugehen in alle Welt und das Evangelium zu verkündigen. Preis und Dank dem Herrn. Wir alle haben diesen speziellen Auftrag, ein Zeuge Jesu zu sein. Wahr ist es natürlich auch, dass wir nicht alleine gehen können. Oder so wie wir sind, können wir nicht gehen. Deswegen sagte Jesus zu den Jüngern, wartet in Jerusalem. Sie haben 10 Tage gewartet. Wartet in Jerusalem. Wartet in Jerusalem. Wartet in Jerusalem! Bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und sie warteten. Und sie warteten. Und sie warteten. Und damit einem Mal geschah es. Der Heilige Geist fiel. Der Wind. Die Flammen. Die Kraft. Es war, als ob ein Vulkan ausbrach. Aber nicht um Schrecken zu verbreiten, sondern um Heil zu verbreiten. Diese Urgewalt Gottes brach durch. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir wissen ja, dass die Erde ein Feuerball ist. Wissen wir das? Die Erde ist ein Feuerball. Und das, was wir Erdkruste nennen, ist nur eine ganz dünne Schicht. Eine ganz dünne Schicht. Also unter uns sind gewaltige Feuer. Ganz, ganz gewaltige Feuer. Hin und wieder gibt es mal da ein Erdbeben und da ein Erdbeben und da auf Hawaii und vielleicht in Indien und schreckenserregende Vulkane. Aber lass mich das jetzt einmal positiv deuten, wenn ich das darf. Ich glaube, die Erdkruste ist so wie eine Schicht des Unglaubens. Innen ist Feuer, ist Kraft. Und wenn es diesem Feuer gelingt, einmal durch die Erde diese Unglaubenskruste zu stoßen, dann wird's heiß. Halleluja. Amen. Möge Gott Gnade schenken, dass Gottes Feuer durch die Unglaubenskruste stößt. Sagen wir Amen dazu. Halleluja! Jeder Gott, der mit Feuer antwortet, der ist Gott! Das sagte Elia und das stimmt immer noch. Und am Pfingsten, ich muss euch noch etwas sagen, also das lasse ich mir hier einfach nicht nehmen, das muss ich euch sagen. Und zwar ist das in Johannes 14. Wir denken heute immer, ich sag das mal, ich habe das auch immer so gepredigt, dass die Jünger am Tage zu Pfingsten, da im Obersaal, waren sie alle einmütig beieinander und wir denken, dass sie da jetzt Tag und Nacht gebetet haben, gebetet haben, gebetet haben, gebetet haben. Und dass aufgrund dieser Gebete dann der Heilige Geist ausgegossen wurde. Das stimmt nicht. Und ich will euch sagen, warum. Der Herr Jesus hat es selbst gesagt. In Johannes 14, Vers 16. Den Vers kann man sich ruhig mal unterstreichen. Da sagt er, Jesus, und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Da gingen mir die Augen auf. Ich dachte, Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet beten. Er sagte, ich werde den Vater bitten. Und er wird euch geben. Wisst ihr, warum wir die Taufe im Heiligen Geist erleben? Nicht, weil wir so gut beten können, sondern weil Jesus für uns gebetet hat. Halleluja. Er sagt, ich werde den Vater bitten. Pfingsten geschah auf Erhörung des Gebets Jesu. Es waren keine Gebetskämpfe. Es waren keine Gebetsgeburtswehen, sondern es geschah einfach als Erhörung auf das Gebet des Sohnes. Der Vater sandte den Heiligen Geist. Und so ist es auch heute noch. Gott will, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Du musst bereit sein, es auf und anzunehmen, damit du gehen kannst, wenn er sagt, gehe. Hallo. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir drehen immer den Spieß um und meinen, dass wir müssen jetzt rackern und arbeiten und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Der Herr hat es, die Kraft, die ist nicht nur eine extra Bürde, die Kraft ist ein extra Geschenk. Ein Geschenk. Halleluja, so sehe ich das, so sehe ich das. Und je mehr ich die Bibel verstehe, je kleiner wird Reinhard Bonnke und je größer wird Jesus. So sehe ich das überall, 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 überall. Ist das nicht fantastisch? Schau doch mal in diese weltlichen Systeme an, ob es Philosophie ist, ob es Humanismus ist, ob es Politik ist. Bei all diesen Systemen schiebt sich immer der Mensch in den Vordergrund. So wie wir aber zum Reich Gottes und zur Heiligen Schrift kommen, tritt der Mensch immer in den Hintergrund. Und Jesus ist immer im Vordergrund. Je länger, je mehr. Ist das nicht wunderbar? So ist das, wirklich, so ist das. Preis und Dank dem Herrn. So, Jesus, derselbe Jesus, der zu dir gesagt hat, komm, ist derselbe Jesus, der gesagt hat, geh, aber er hat auch gesagt, dass er mit dir geht. Du also nie allein bist. Ist das nicht wunderbar? Er hat gesagt, dass er dir die Kraft gibt, um das zu tun, was er durch dich tun möchte. Das ist so wie eine Servolenkung beim Auto. Früher, meine jüngeren Jahren, gab es noch keine Servolenkung. Mir hat meine Frau manches Mal leid getan mit dem alten Volkswagen. Wenn sie einparken musste, dann hat sie da gezogen am Rad. Das war Muskelarbeit. Jetzt haben wir Servolenkung, das irgendwo, ich weiß gar nicht mal wo, ein kleiner Motor, und da braucht die Dame nur mit dem kleinen Finger mal so machen und schon ist sie eingeparkt. Und so hat Gott uns konstruiert. Er wusste von Anfang an, dass wir in eigener Kraft gar nichts ausrichten können. Deswegen hat er gesagt, ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und deswegen brauchen wir uns nicht abzuplacken und zu plagen, sondern hier stehen wir und verkündigen Christus. Und der Heilige Geist wird aktiv und es geschehen Zeichen und Wunder. Und Menschen bekehren sich und oft, so oft auf meiner eigenen Plattform, gehe ich zurück und sage, oh, wie wunderbar, ich kann es gar nicht fassen, so wunderbar, so macht es Jesus. Es bin nicht ich, es bist nicht du, es ist Jesus, es ist der Heilige Geist. Halleluja, Halleluja, seine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Es gibt eine bessere Übersetzung. Seine Kraft, heißt es eigentlich, wird in dem Schwachen vollkommen. Halleluja. Da hat ja Gott viel Gelegenheit bei mir. Denn je schwächer man ist, je vollkommener wird seine Kraft. Halleluja. Und unsere Schwachheit ist eigentlich unsere Stärke. Weil unsere Schwachheit Raum macht für die Kraft Gottes. Und weil wir hinterher nicht sagen können, dann guck mal, wie fein ich das gemacht habe und was für ein fixer Dutt ich bin, sondern weil wir sagen können, es war Jesus. Es ist der Herr. Halleluja. Lob und Dank dem Herrn. Oh, preis dem Herrn. Ich brauche gar keine Uhr, wenn ich hungrig werde, ist Mittag. Halleluja, aber ich bin nicht hungrig. Gelobt sei der Name des Herrn, gelobt sei der Name des Herrn. Oh, mein Herzenswunsch ist, dass jeder Heilige Geist Menschen, Männer und Frauen herauspickt, auch Kinder, Jungen und Mädchen, so herauspickt, wie er den Zachäus vom Baum gepflückt hat, so pflückt er dich heute Morgen. Sagt, ich meine dich. Komm, lerne zu kommen, wenn ich sage, komm. Er sagte nicht, lerne zu argumentieren. Er sagt, lerne zu gehorchen. Lerne zu gehorchen. Wenn ich sage, komm, spring. Und wenn ich sage, geh, dann spring wieder und geh. Und so wie sich das Wasser getragen hat, als du auf dem Wort wandeltest, so werde ich bei dir sein, alle Tage. Gelobt sei der Name des Herrn. Hier ist so viel Potenzial in Deutschland. So viel Potenzial unter Gottes Volk. Also wenn ich nochmal Teenager wäre, ich würde fast alles genauso machen wie schon mal. Ich weiß jetzt ein paar Abkürzungen. Wenn ihr mein Buch lest, wenn das Feuer fällt, dann da sind all die Abkürzungen drin. Deswegen habe ich es geschrieben. Ich wollte immer so ein Buch gelesen haben, als ich jung war. Es gab es nicht, deswegen habe ich es selbst geschrieben. Aber ihr habt heute das Vorrecht, einmal diese Abkürzungen zu lesen und dann auch wirklich danach zu handeln. Und ich sage euch, Gott ist mit euch. Jesus, Jesus, Jesus und noch einmal Jesus. Halleluja. Preis und Dank dem Herrn. Und wenn Christen jammern über unser deutsches Land, dann erheben wir unsere Posaune und sagen, Deutschland soll gerettet werden. Das ist Gottes Plan. Lass andere reden, was sie wollen. Lass sie ihre Trübsal blasen. Aber wir stehen auf und sagen, Gott rettet Deutschland. Gott rettet Deutschland. Und er fängt hier an. Halleluja. Und wir stellen uns ihm zur Verfügung. Komplett, total. Ohne Ausrede. Und der Teufel kommt mit so vielen Hindernissen, die er aufbaut. Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Ach, jetzt muss ich erstmal warten, erstmal warten. In meinen jungen Jahren hatte ich einen guten Freund und ich dachte immer, wäre ein guter Pastor gewesen, Verkündiger. Ich sage, willst du nicht in den Dienst treten? Ah, ich habe so einen guten Job. Willst du nicht ganz in den Dienst treten? Du, ich in 10 Jahren werde ich pensioniert. Dann wurde er pensioniert. Und jetzt stellte er sich dem Herrn zur Verfügung. 1-2 Jahre. Dann starb er an Krebs. Da habe ich gedacht, nee. Ich will Gott nicht nur dienen, wenn ich pensioniert bin. Ich will ihm die Blüte meines Lebens geben. Die Blüte meines Lebens. Ich habe zu meiner Frau oft gesagt, ich diene dem Herrn, seitdem ich 19 Jahre alt bin. Also wenn ich mir nicht mehr das Evangelium verkündige, ich würde hungers sterben. Ich kann keine Brötchen backen, ich kann kein Auto reparieren, ich kann gar nichts. Ich habe mein ganzes Leben lang dem Herrn gedient. Und ich habe meiner Frau öfters gesagt, ich habe ihm die Blüte meines Lebens gegeben. Und wenn einmal nur der Stängel übrig bleibt, dann wird er den nicht wegwerfen. Das glaube ich. Amen. Halleluja. Oh, gesegnet sind die, die sich Gott zur Verfügung stellen. Gesegnet! Meiner Familie, wir waren 5 Buben. Ich war Nummer 5, musste mich gegen 4 wehren. Meistens habe ich Prügel gekriegt. Ich war ja der Jüngste, der Schwächste. Aber meine 4 Brüder wollten Jesus nicht folgen. Und ich wollte Jesus folgen. Ich weiß noch, als ich dann auf dem Weg zur Bibelschule war, ins theologische Seminar nach England. Meine Brüder. Und mein Vater war ja auch Pastor. Willst du etwa da so am Hungertuch nagen wie unser Vater? Du wirst kaum Brot zu essen haben. Unverantwortlich sowas. Heiraten wirst du viele Kinder haben und die werden alle ins Nichts geboren. Alles sowas habe ich mir angehört. Meinem Herzen hat es gekocht. Ich habe gesagt, eins will ich euch sagen, auch wenn ich nur eine Scheibe Brot habe, der Gott, dem ich diene, wird auch noch die Butter dazu liefern und die Wurst und den Käse. Meine Brüder haben studiert, sind Doktore geworden. Und ich war da auf der Bibelschule und bin hinausgegangen und habe das Evangelium verkündigt. Bis dann eines Tages meine Brüder sagten, mein Nachbar hat gefragt, ob ich mit einem Reinhard Bonnke verwandt bin. Und dann trafen wir uns Brüder einmal und haben gesagt, also wir müssen eins eingestehen. Reinhard, du bist das beste Pferd im Stall. Damit will ich nicht prahlen. Ich will nur eines sagen, lass dich nicht blenden. Lass dich nicht mit Geld, mit Gold und Silber und Euro blenden. Lass dich nicht mit Karriere blenden. Jeder, der sich in die Arme Jesu geworfen hat und ging, wenn Jesus sagt, geh, hat das Große losgezogen. Jeder. Halleluja. Ja, es war nicht immer leicht. Nein, ganz gewisslich nicht. Aber es hat sich gelohnt, Gott zu dienen. Und ich weiß, mein Leben hat einen Ewigkeitswert. Und das Leben meiner Brüder kaum. Es lohnt sich, zu gehen, wenn Jesus sagt, geh. Und ich sage euch, geht in Jesu Namen. Jesus geht mit euch und er wird euch die Kraft geben, das auszuführen, was er euch aufgetragen hat. Und ihr werdet zurücktreten und staunen, was Gott durch euer Leben tut. Preis und Dank dem Herrn. Ich wünschte, dass deutsche Evangelisten überall auf der Welt sich auf die Zehen treten. Oh, Halleluja! Preis und Dank dem Herrn! Preis und Dank dem Herrn! In Argentinien haben sie mir gesagt, wir kennen viele Deutsche, aber so einen Deutschen wie dich haben wir noch nie erlebt. Ich sag, wirklich? Ja, die anderen sind alle so gesittet. Und du so? Oh, Halleluja. Wisst ihr, wenn ich predige, werde ich selber gesegnet. Und ich weiß nicht, wie ich das lebendige Wort Gottes verkündigen soll in toter Form. Es ist Leben! Es ist Leben! Leben! Weiß nicht, warum sich das in Deutschland so eingebürgert hat. Dort im Fußballstadion, da schreien die Leute sich heiser. So wie sie in die Kirche kommen, setzen sie sich eine traurige Maske auf. Wer hat das eingeführt? Wer hat das eingeführt? Die Freude am Herrn ist nicht unsere Schwäche. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Unsere Stärke. Wir müssen einmal zur Bibel zurückkehren. Halleluja. Als der Philippus in Samaria war, der Evangelist, wie heißt es da? Es heißt, es war große Freude in der Stadt. Evangelisation bringt Freude in die Stadt. Große Freude. Halleluja. Und das ist, was wir ständig erleben. Es ist große Freude, große Freude, große Freude. Ein Lästermaul hat mal gesagt, also dem gehört wirklich eins auf. Dass die Offenbarung ja sagt, dass im Himmel eine Pause sein wird von einer halben Stunde. Und das sei die halbe Stunde, wenn die Deutschen einmarschieren würden. Also der müsste doch wirklich eins auf den Mund kriegen. Ne? Wir wollen unter Beweis stellen, dass wir den Herrn loben und preisen können. Jesus ist Sieger, gelobt sei sein herrlicher Name. Ruf mir mal ein lautes Halleluja! 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 Gelobt sei der Name des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn. Jesus ist hier. Halleluja. Du hast jetzt schon jahrelang das Kommen gelernt. Jetzt ist es Zeit zu gehen. Es ist Zeit zu gehen. Bereite dich darauf vor, pack deine Sachen und geh. Mit dem Sachenpacken meine ich, bereite dich auf das Gehen vor. Halleluja. Halleluja. Und wenn du deine Karriere planst für dein Leben, dann hör nicht nur auf deinen Vater. Frag mal Gott, was er im Sinn hatte für dich, als er dich im Mutterleib schuf. Frag ihn doch mal. Frag ihn mal. Ich staune immer, wie junge Leute ihre Karriere planen. Nicht einmal haben sie gesagt, Herr, was hattest du im Sinn für mein Leben? Nicht einmal! Die Stunde ist gekommen, in der wir einmal sagen, Herr, ich möchte einmal wissen, was hattest du denn im Sinn für mich? Ich habe das alles so geplant, bin da gewesen, dann habe ich das gemacht, dann habe ich mich umgestellt und habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Aber Herr, was hattest du überhaupt im Sinn für mein Leben? Ich möchte, dass mein Leben Ewigkeitsfrüchte trägt und Ewigkeitswert hat. Das war immer, was mich bewegte. Akademische Titel? Du kannst das ganze Alphabet hinter deinem Namen haben. Und das letzte Mal, wo deine Titel erscheinen, ist auf dem Grabstein, wenn überhaupt. Aber die sind nicht transferierbar in die Ewigkeit. Ich habe nichts gegen Bildung. Es ist nämlich gar kein Vorteil, dumm zu sein. Ich habe nichts gegen Bildung, aber eins sage ich. Alle Bildung der Welt wird nicht eine Seele erretten. Es ist nicht durch Bildung, sondern durch die Offenbarung des Evangeliums von Jesus Christus. Und möge der Heilige Geist uns alle richtig einmal so am Arm fassen und sagen, es ist Zeit, dass du einmal nach Gottes Willen fragst. Nicht nur pauschal, sondern ganz speziell. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Das sagte der Paulus. Und dann sagte der Herr, geh in die Stadt. Geh in die Stadt. Warum? Weil Gott in der Stadt andere Christen hatte. Mit denen wollte er den Paulus verbinden. Es gibt nämlich Leute, die bekehren sich und meinen, sie sind der erste Christ in der Welt. Der Herr sagt, nein, Saulus, geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Lass mich das nochmal etwas weiter ausholen. Das ist nämlich ganz wichtig. Paulus hatte eine Offenbarung auf dem Weg nach Damaskus. Eine Offenbarung, das gleißende Licht, er fiel vom Pferd, er fiel auch runter, er war erblindet. Und dann, wer bist du? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jetzt war Paulus natürlich froh. Endlich hatte er eine Verbindung zum Himmel. Jetzt hat er eine Telefonleitung mit dem Thron Gottes. Er konnte Fragen stellen und Antworten kamen vom Himmel. Das war ja fantastisch! Und jetzt kommt seine Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und anstatt ihm jetzt zu sagen, Saulus, du wirst ein Paulus werden und du wirst der erste Europamissionar und du wirst Großes erleben. Nix dergleichen. Der Herr sagt, geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden. Gott will nicht, dass irgendeiner von uns denkt, dass er alleine, dass er die anderen nicht braucht. Wir sind ein Leib. Ich bin nur eine Zelle und du bist eine Zelle. Wir gehören zusammen. Nur wenn wir zusammen sind, konstituieren wir einen Leib. Gott verknüpfte den Saulus mit den anderen Christen in der Stadt. Und so lernte Paulus, dass man ihm diente. Und er dann auch ihnen diente. Halleluja. Der Geist Gottes packt dich am Arm hier heute Morgen und sagt, du hast gelernt zu kommen. Du hast gehört, du hast gelernt. Jetzt ist es Zeit zu gehen. Es ist Zeit zu gehen. Warum? Deutschland soll gerettet werden. Deutschland soll gerettet werden. Schau nicht auf die Wellen. Schau nicht auf die Unmöglichkeiten. Schau nicht auf den Lastkahn, der im Schlick liegt. Du merkst das noch gar nicht. Aber die Flut ist schon am Kommen. Das Wasser wird bald hier sein und wird bald heben. Halleluja. Und anstatt im Schlick zu spielen, wirst du bald der Kapitän sein. Auf dem Kahn. Ist das nicht wunderbar? Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja. Wer ist heute Morgen gesegnet hier? Amen. Preis und Dank dem Herrn. Halleluja. Komm, wir beten. Ich habe eine Bitte. Ich möchte diejenigen, die heute Morgen zum ersten Mal gehört haben, dass der Herr zu ihnen sagt, dass er will, dass sie nicht nur kommen, das hast du gut gelernt, sondern dass du gehst. Und du sagst, Herr, ich lege heute Morgen mein Leben auf deinen Altar. Dein Wille geschehe. Meine Pläne lege ich einmal alle beiseite und ich will jetzt, dass dein Wille sich in meinem Leben realisiert. Herr, ich will gehen, wenn du sagst, geh. Wenn du heute Morgen diesen Ruf Gottes zum ersten Mal gehört hast, dann komm jetzt nach vorne. Komm jetzt in Jesu Namen. Die Musik wird spielen, wir werden den Herrn loben und preisen. Ob es einer ist, ob es zwei ist, ob es mehr sind, komm. Ich glaube, Jesus hat es zu dir schon lange gesagt, komm. Heute hat er gesagt, geh, komm einfach hier nach vorne und wir werden dann beten in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Kurababashianda. Halleluja. Jesus ist hier und ich weiß, dass er einen jeden hier berührt hat und berühren wird. Komm, wir rufen einmal zusammen, Herr, ich komme, um zu gehen. Richtig! Herr, ich komme, um zu gehen! Und Herr, ich weiß, dass du mit mir gehst. Du gehst mit mir. Du gehst mit mir. Ich bin nie allein. Du gehst mit mir. Und Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, lass jetzt deinen Heiligen Geist fallen. Auf jeden Mann, auf jede Frau, auf jeden Jungen, auf jedes Mädchen. In Jesu mächtigem Namen, oh Herr, in Jesu mächtigem Namen. Du kennst alle Bedürfnisse und alle Nöte. Aber Herr, wir fokussieren und konzentrieren uns ganz allein auf diesen deinen Ruf. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Und ich danke dir, Herr, dass Deutschland nicht zur Hölle fährt. Deutschland wird zum Himmel fahren. In Jesu Namen, zum Himmel fahren. Oh, gelobt sei der Name des Herrn. Du hast dein Blut vergossen für unser Land, oh Herr. Und ich danke dir, dass ein jeder Deutscher Blut erkauft ist. Blut erkauft ist. Blut erkauft ist. Mach uns zu deinen Zeugen. Mach uns zu deinen Zeugen hier unter unserem Volk und in Europa und in der ganzen Welt. In Jesu Namen. Kommt, wir heben mal unsere Hände und preisen den Herrn. Und wir kommen runter. Wir legen euch die Hände auf. Und ich bin sicher, der Geist Gottes wird euch jetzt berühren in ganz besonderer Weise. Macht etwas Raum, dass wir zwischen euch uns bewegen können. Wir können nicht für jeden eine halbe Stunde beten, aber wir können auf euch die Hände legen. Und Jesus wird einen ganz besonderen Segen auf euch legen. Einige werden mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft werden. Andere bekommen eine spezielle Berufung. Jünglinge werden Gesichter sehen. Söhne und Töchter werden weissagen. Jesus ist hier, Jesus ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Deutschland, Schweiz, Österreich. Oh, Halleluja. Europa soll gerettet werden. Gelobt sei der Name des Herrn.